Heute an Palmsonntag habe ich gedacht, mache ich das zum Thema. Das ist ja ein spezieller Sonntag, ein spezieller Tag, wo man eben an diesen Einzug von Jesus in Jerusalem denkt. Und das war schon eine Provokation, denn Jerusalem war besetzt, also Israel war besetzt von den Römern. Und da zieht jetzt einer, eben wie schon gesagt, nicht auf dem hohen Ross, sondern auf dem Esel ein in diese Stadt. Und das bringt einiges an Aufruhr. Und das war eine Provokation, denn der Kaiser in Rom regiert und jetzt soll da ein König einziehen. Das ist ja eine Katastrophe. Und so, ja, waren die Führer des Volkes überhaupt nicht begeistert. Aber alle wollten Jesus sehen, die Menschen wollten Jesus sehen, der neue große Mann im Staat, sie wollten ihn mal erleben. Und die Begeisterung war groß, eine kurzfristige Begeisterung, die war riesengroß. Und es ist dann schnell ins Gegenteil umgeschlagen, wir wissen es aus den Evangelien. Und ich will heute dieser oberflächlichen Begeisterung für Jesus das tiefe geistliche Leben einer Frau gegenüberstellen, die zu einer Jüngerin, also die eine Jüngerin von Jesus gewesen ist, eine Jesus-Nachfolgerin. Und dafür möchte ich zwei Tage zurückgehen in der Geschichte, in den Evangelien und auf eine Frau den Fokus richten, die Außergewöhnliches mit Jesus erlebt hat. Und diese Frau wird heute Morgen davon berichten. Sie heißt Maria von Bethanien, die Schwester von Lazarus, der ein enger Freund war von Jesus. Und ich schlüpfe jetzt in diese Rolle der Frau und erzähle aus ihrer Sicht, wie sie das erlebt hat, was da an diesem Tag mit ihr und um sie herum geschehen ist. Also jetzt ein Erlebnisbericht von Maria. Ja, es war kurz vor dem Passafest. Jerusalem hat in diesen Tagen 10-mal mehr Einwohner als sonst. Es waren sicher so an die 100.000. Jedes Jahr ein riesiges Durcheinander anlässlich des Passafests. Überall waren Menschen, Verkaufsstände, Tiere. Von überall her kamen sie aus dem ganzen Land und auch aus dem Ausland. Juden, die das Fest in Jerusalem zusammen mit uns feiern wollten. Mittendrin die führenden Priester und Schriftgelehrten. Und sie standen in ihren Prachtgewändern auf den Marktplätzen und Straßenecken. Und sie ließen sich feiern und sie sahen sich als die heimlichen Helden des Festes. Und doch schmiedeten sie auch Pläne, wie sie Jesus, unseren Meister, den Messias, festnehmen konnten und wie sie ihn umbringen konnten. Es roch irgendwie nach Verschwörung. Sie suchten eine günstige Gelegenheit, um zuzuschlagen, aber sie hatten auch Angst vor Aufruhr und vor Tumulten, denn Jesus hatte viele Anhänger im Volk, so auch wie mich. In der Stadt hielten römische Soldaten Wache und sorgten für Ruhe und Ordnung und auf keinen Fall wollten sie, dass es zur Eskalation an dem bevorstehenden Fest kam. Und dann bekam ich die Einladung, an ein Dankesessen zu Ehren von Jesus teilzunehmen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der Simon mich einlädt. Ich meine, er ist ein Verwandter von mir mit dem Beinamen der Aussatzkranke, aber dass er mich jetzt einlädt, hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Ich konnte es fast nicht glauben. Ich als Frau bei dieser Tischgemeinschaft, wo hauptsächlich die Männer versammelt waren und es sich gut gehen ließen. Tischgemeinschaft mit Jesus und mit seinen engsten Vertrauten, oh, da kann ich dabei sein. Aber Simon war so glücklich über seine Heilung, die er erlebt hat. Jesus hat ihn vom Aussatz befreit und dass er als Ausgestoßener wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden konnte. Und das sollte ich unbedingt feiern. Und da habe ich gedacht, da bin ich gern dabei. Denn ein Wunder ist geschehen. Das Wunder hat Jesus getan. Und das muss gefeiert werden. Simon hat Jesus eingeladen und gesagt, Jesus, komm du in mein Haus. Mein Haus steht dir offen. Danke, Jesus, danke, du hast mich geheilt. Dir zu Ehren möchte ich gerne ein Dankesessen abhalten. Und dann kam mir die Idee, ich könnte doch auch die Gelegenheit nutzen und Jesus etwas Gutes tun. Jetzt, anlässlich des Passafestes, zu Ehren von Jesus, meinem Herrn. Ich kenne ja Jesus schon seit Jahren als Freund des Hauses, ist er bei uns ein- und ausgegangen zu Hause und wir haben viel miteinander erlebt. Und das Größte, was wir erlebt haben, war die Rettung von meinem Bruder Lazarus, der aus dem Tod zurückgekommen ist. Das ist unvorstellbar, das vergesse ich ihm nie. Wie könnte ich ihm einen Dank zum Ausdruck bringen? Habe ich überlegt. Wie könnte ich meinen Dank Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen? Da kam mir schon so eine Idee. Ja, genau. Genau. Ich habe doch zu Hause dieses Alabasterfläschchen, so ein weißes steinernes Fläschchen mit Nardenöl, mit so einem ganz kostbaren Öl. Vor einiger Zeit habe ich das gekauft. Dabei sind zwar alle meine Ersparnisse draufgegangen, aber das ist für mich wie so eine Altersvorsorge. Es ist das Nardenöl aus einer kostbaren Heilpflanze, das aus dem Himalaya kommt, also x-tausend Kilometer hier von Jerusalem entfernt. Ein Salböl, das man für Könige, für Priester und für Propheten nimmt. Das nehme ich. Das nehme ich mit an diese Dankesparty und werde etwas damit machen. Ich werde Jesus die Salbung geben, die anderen ihm verweigert haben. Er heißt doch der Messias, der Gesalbte. Ein Gesalbter, der nicht gesalbt ist. Das mache ich. Ich nehme dieses Salböl. Es ist doch schließlich der Messias, eben der Gesalbte Gottes. Jesus ist es mir wert. Für ihn tue ich das gern. Damit will ich ein Zeichen setzen. Alle sollen sehen und glauben, Jesus, du bist der Messias Gottes. Du bist mein König, mein Herr und mein Gott. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin zu dem Fest gegangen, ich nahm das Fläschchen mit in das Haus von Simon und während alle Gäste auf ihren Polstern zu Tisch lagen und sich da an dem Essen bedient haben und die Gastfreundschaft von Simon genossen haben, habe ich es einfach getan. Ich habe mir ein Herz gefasst nach der Vorspeise, bin aufgestanden, habe dieses Fläschchen genommen und habe sofort gehandelt. Ich habe Jesus gesalbt. Ich weiß schon, dass es eigentlich nur die hochgestellten Priester tun oder eben der Oberste der Priester, der Hohepriester. Aber sie haben ihm die Salbung verweigert. Und da sah ich mir keinen anderen Rat. Mach es halt selber. Es hat etwas gedauert, bis ich den Verschluss von diesem Fläschchen aufbrechen konnte. Was für ein köstlicher Geruch sich da im Raum verbreitet hat. Der ganze Raum war schlussendlich davon erfüllt, als ich Jesus das Öl über den Kopf gegossen habe. Und alle sahen zu. Einerseits ein bisschen peinlich, aber es war mir egal. Jesus war es mir wert. Die Jünger, meine Freunde, Kollegen, Weggenossen, die waren empört. Ausgerechnet sie, nicht die Pharisäer haben sich daran gestört, die Jünger. Und sie wollten mich tatsächlich daran hindern, die Salbung zu Ende zu bringen. Besonders Judas, Der ärgerte sich über mein Verhalten. Er sagte zu den anderen, ist das denn nicht Nardenöl, dieses kostbarste aller Öle aus dem fernen Indien? Sie verschüttet es einfach. Schaut euch diese Vergeudung an. Das sind doch bestimmt 200 Milliliter. Der Wert von 300 Tageslöhnen, also ein ganzer Jahresverdienst. Hier in der Schweiz, naja, wie viel verdient ein Arbeiter? 60.000 bei euch in der Schweiz? Ein ganzes Jahresverdienst, ja, aber das war es mir wert. Da meinte noch der Judas, damit kann man doch Besseres machen. Stellt euch nur mal vor, wie lange wir unsere Teamkasse davon speisen könnten. Und wie viel wir davon auch den Armen geben könnten. Das ist doch eine Verschwendung. Das hat mich echt schockiert, den Judas so reden zu hören. Dabei habe ich es doch aus Liebe getan, aus Liebe zu Gott. Und dieser Mann sagt, Jesus ist es nicht wert. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann der nur sowas sagen? Er kennt doch Jesus. Er gehört doch auch zu seinen engsten Vertrauten. Er hat mich offensichtlich nicht verstanden. Oder er wollte nicht verstehen, was ich Jesus Gutes tun wollte. Von wegen, sagt er, die Armen und Bettler wären es wert, dieses Geld zu bekommen. Es ist doch bekannt, dass er sich regelmäßig aus der Teamkasse etwas Geld abzwackt für sich selber. Der ist ein hinterhältiger Dieb, ausgerechnet der Judas. Und jetzt unterstellt er mir böse Absichten. Und der Gipfel der Frechheit ist ja noch, dass er nach dem Fest zu den hohen Priestern gegangen ist und Jesus verraten hat. Er wollte ihnen Jesus ausliefern. Wer hat hier böse Absichten? Er oder ich? Da zeigt sich doch sein wahres Gesicht. Für 30 Silberstücke hat er Jesus verraten, für den lumpigen Monatslohn eines Tagelöhners. Dieser geldgierige Gauner. Das hat mich verletzt. Ich habe es so gut gemeint und es war mir wichtig, das zu tun. Und die haben nur auf das Geld geschielt. Ja, es stimmt, es war schon wertvolles Öl, quasi meine Altersvorsorge, aber Jesus ist es mir wert. Diese frommen Leute müssen doch den Wert von Jesus viel höher einschätzen als den von diesem Fläschchen Öl. Ich habe es nicht getan, um von ihnen gelobt und geachtet zu werden. Ich habe nur Jesus gesehen und habe gedacht, ich will ihm etwas Gutes tun, meinem Herrn und meinem Meister, mit dem wir schon so lange unterwegs sind. Ich habe es aus Liebe und Ehrfurcht vor Gott getan. Und sie nennen das Vergeudung. Sie nennen das Vergeudung, was ich für Jesus getan habe. Und dann stellt euch vor, Jesus sagte dann vor allen zu den Leuten, die da mit mir in dem Haus waren, warum macht ihr der Frau Vorwürfe? Sie hat doch etwas Schönes für mich getan. Das hat mir gefallen. Sie hat die Gelegenheit genutzt und mir heute Gutes getan. Ihr habt das nicht getan. Morgen kann sie das nicht mehr. Den Armen könnt ihr jeden Tag etwas Gutes tun, wenn ihr wollt. Die stehen draußen, scharenweise. Aber ich bin nur heute hier, auf dem Weg Richtung Jerusalem nach Golgatha. Mit prophetischer Voraussicht hat diese Frau meinen Körper auf mein bevorstehendes Begräbnis hin gesalbt und balsamiert. Sie hat mich auf diese Weise geehrt. Sie macht mir Mut damit. Sie hat ihre Liebe und Verehrung zum Ausdruck gebracht. Und sie hat mich durch diese Salbung daran erinnert, dass der Vater im Himmel mich gesandt hat, den Weg der Erlösung bis zum Ende zu gehen. Ihr sollt sie nicht verurteilen, sondern nehmt sie euch zum Vorbild. Überall auf der Welt wird man von dieser Frau reden, bis in die Schweiz. Sogar in Rheineck wird man von ihr erzählen. Es wird sich herumsprechen,
was sie getan hat, um mich zu ehren. So, die Worte von Jesus, ich sag euch, das war eine Erleichterung für mich. Er hat mich nicht öffentlich bloßgestellt und er hat mich nicht attackiert und von Verschwendung gesprochen. Er hat sich auf meine Seite gestellt. Er hat sich mit mir identifiziert. Er hat meine Liebesgeste verstanden und er hat sie sogar angenommen. Das hat mich so gefreut. Es hat mir eine tiefe innere Freude gegeben. Und dann bin ich zwar etwas irritiert von der ganzen Situation. Ich habe mich über mich selber gewundert, über den Mut, den ich aufgebracht habe, da zu diesem Fest zu gehen. Aber ich habe das Fest verlassen, bin nach Hause geeilt und habe das meiner Schwester Martha erzählt. Und die hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja, komm, wir wollen ermutigt sein. Wir wollen, dass unser ganzes Leben ein Liebesdienst für Jesus sein soll. Ja, genau, das soll so sein. Also soweit dieser kurze Erlebnisbericht von Maria, von dieser Frau. Ich gehe jetzt wieder heraus aus dieser Rolle, bin wieder hier angekommen. Und ja, ich denke, die Geschichte dieser Frau hat mir und hat uns etwas zu sagen. Der Duft des Nardenöls ist auch bis zu uns durchgedrungen, auch bis in unsere Generation. Jesus sagte, dass diese Frau in der ganzen Welt gedacht wird. Das ist in Erfüllung gegangen, ja, auch heute hier. Wir denken heute tatsächlich an sie und staunen über das feste Vertrauen, das diese Frau, diese Maria, Jesus gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Viele Menschen glauben immer noch, dass es eine Verschwendung ist, wenn man ein Jahr seines Lebens für Gott investiert, um in diesem Bild zu sprechen, wie es Maria getan hat. Einen Jahreslohn hat sie investiert. Wie viel mehr sehen Sie es als eine Verschwendung an, wenn jemand sein ganzes Leben dem Herrn Jesus weiht und investiert? Die Begeisterung der Menschen in Jerusalem beim Einzug, die war zwar euphorisch, aber wie schon erwähnt, sie hielt nur knapp einen Tag und dieselben Menschen riefen später, kreuzige ihn. Maria war nicht eine von diesen, die diesen kurzfristig gläubig Begeisterten, die da irgendwie Hosanna gesungen haben. Sie gab alles und sie gab sich selbst für Jesus und für sein Reich. Und das ist eine Qualität und eine Intensität der Nachfolge, die wir bewundern und die wir auch zum Vorbild für unsere eigene Beziehung zu Gott nehmen wollen. Daran erinnert uns auch Palmsonntag, nicht kurzfristige Begeisterung, sondern tiefes, grundlegendes Vertrauen auf Jesus. Was ist uns der Glaube wert? Was ist Jesus uns wert? Ich weiß nicht, ob ihr von dem Indianermissionar Jim Elliot gehört habt, der in den 50er Jahren als Märtyrer starb, als er versuchte, den Indianern Südamerikas das Evangelium zu bringen. Er sagte, und das ist ein Zitat, das oft gebraucht wird, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Was ist uns der Glaube wert? Was ist uns Jesus wert? Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Aus diesem Glauben heraus hat diese Frau gehandelt, als sie Jesus salbte. Ihr Handeln war Ausdruck ihres Vertrauens Gott gegenüber. Und sie zeigt, wo immer wir im Glauben handeln, wird das Kreise ziehen. Gott übersieht das nicht. Er registriert alles, was wir aus Liebe zu Jesus tun, selbst wenn es uns so viel kostet, wie es Maria gekostet hat. Was ist uns der Glaube wert? Wie tiefgründig ist deine und meine Beziehung zu Jesus, dem König, dem Herrn aller Herren? Abschließend will ich in einem Gebet einige Anliegen aus diesem Text vor Gott bringen. Wenn du innerlich mitbeten möchtest, kannst du es gerne tun. Herr, du dreieiniger Gott, du willst keine oberflächliche Begeisterung für dich und für dein Reich, wie damals am ersten Palmsonntag. Ich mache meinen Entschluss heute neu fest an meiner Hingabe an Gott und an meiner Opferbereitschaft festzuhalten. Das tue ich, Herr, in dem Bewusstsein, dass du auch an mir festhältst und mich nicht fallen lässt. Ja, Jesus, die Euphorie der ersten Liebe zu dir ist bei mir in die Jahre gekommen. Gib mir neu dieses Feuer des Heiligen Geistes, diese brennende Liebe zu dir, wie sie auch Maria in dieser Begebenheit, in ihrem glaubensvollen Handeln zum Ausdruck gebracht hat. Und ja, das will ich dir auch sagen, Jesus, bitte vergib mir, wo ich mich über andere geärgert habe, über andere, die ihre brennende Liebe zu dir so ganz anders zum Ausdruck gebracht haben, als ich es tun würde. Vergib mir, wo ich über sie gerichtet habe. Vergib mir, dass ich ihr Verhalten als wertlose Verschwendung gering geachtet habe. Herr, du hast alles gegeben für mich. Hier bin ich. Ich weihe mein Leben dir, Herr Jesus Christus. Amen.